Liebe Gemeinde, es ist bewegend, dieses Lied zu hören, wie der ewige Sohn Gottes Mensch wurde und als ein Verbrecher am Kreuz für mich und für dich, für unsere Sünde gestorben ist. Jemand sagte, wenn ich nichts von Jesus Christus wüsste und nur hörte seine erste Botschaft vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Mann sagte, wenn ich sonst nichts über Christus wüsste, würde ich hinfallen und ihn anbeten und ihn annehmen als der Herr meines Lebens und als mein Erretter. Ich denke, dieses Lied bewegt mich immer wieder, weil das führt uns vor Augen, was Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, für mich und für dich getan hat. Wir haben in den letzten zwei Predigten, wo ich hier war, haben wir über die Gleichnisse des Himmelreichs uns Gedanken gemacht. Wir haben die ersten zwei Gleichnisse in dem 13. Kapitel vom Matthäus-Evangelium einfach uns vor Augen geführt. In ihnen erklärt uns Jesus, wie die Herrschaft Gottes in dieser Welt ihren Anfang annimmt und wie sie sich innerlich und äußerlich entwickelt. Es ist so, dass Matthäus sagt nicht das Reich Gottes, sondern das Reich der Himmel. Die Juden waren sehr, sehr ehrfürchtig im Gegensatz zu uns heute. Ich ertappe mich, wie oft ich den Namen Gottes missbrauche. Oh Gott, mein Gott und so weiter. Deswegen haben die Juden andere Worte für Gott gebraucht, wie der Himmel oder der Ewige oder der Gnädige oder der Heilige. Und deswegen, Matthäus ist der einzige von den Evangelisten, von Matthäus, also von drei Evangelien, Matthäus Evangelium, Lukas Evangelium und Markus, der dieses Wort bezeichnet, das Himmelreich. Er schrieb an Juden, er war selber ein Jude und deswegen hat er das zweite oder dritte Gebot, je nachdem wie man das sieht, du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Wie oft versündigen ich mich und wir uns in dieser Hinsicht. Und liebe Gemeinde, das ist und Freunde, das ist ein zentrales Thema. Die Herrschaft, das Reich Gottes ist ein zentrales Thema des Lebens. Es ist nicht etwas, was wir so daneben anschauen sollen oder nebensächlich oder Hauptsache, wie es mir geht, sondern es geht darum, ob Gott wieder seine Herrschaft in meinem und deinem Leben und in der gefallenen, sündigen Menschheit wieder erlangt durch das, was Jesus am Kreuz, durch die Liebe, die er am Kreuz uns zeigt. Entscheidend ist, in meinem Leben, nicht die anderen anschauen, ob Gottes Wille in meinem Leben maßgeblich ist. Jesus sagte, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Reich Gottes eingehen, sondern nur diejenigen, die den Willen Gottes tun. Wir müssen wirklich in der westlichen Welt, in Deutschland, uns vor Augen, es geht um den Willen Gottes in meinem Leben. Alles andere wird vergehen. Das ist, was bleibt. Also ein Christ ist ein Mensch, der neu geschaffen worden ist. Wir sind einmal geboren als Sünder und er wird neu geschaffen. Er ist von oben geboren. Er ist versetzt in die Herrschaft Gottes und Jesu Christi. Sein Wesen jetzt, wenn jemand ein Christ ist, sein Wesen, sein Verlangen ist, ich will Gott lieben, seinen Willen tun und die Sünde, auf jeden Fall einen großen Bogen um die Sünde machen. Es ist sehr oberflächlich heute und ich sage das etwas ernüchternd, weil ich denke, wir haben es nötig heute als Christen in Deutschland, sicherlich auch in den westlichen Ländern auch, zu denken, dass es genügt, wenn ich als Christ gewisse Dinge tue. Ich gehe doch zum Gottesdienst, bin getauft, ich lese die Bibel, ich gebe meine Spenden. Ich will diese Dinge keineswegs entwerten, sind wichtig. Aber ich will betonen, diese Dinge sind eine Folge davon, ob ich und du uns im Reich Gottes befinden, unter der Herrschaft Gottes und Jesu Christus, dann wird das ein Nebenprodukt, eine Folge davon sein, dass ich eine Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus habe. Auch es ist kurzsichtig und sehr oberflächlich zu denken, dass Jesus nur für meine Sünden, für unsere Sünden gestorben ist, damit ich in den Himmel komme. Ich habe die Fahrkarte sozusagen, die Eintrittskarte. Natürlich, Gott wurde Mensch, Jesus Christus starb für mich und dich, weil das der einzige Weg, wie die Sünde vergeben kann. Irgendjemand muss die Folgen dafür tragen und das hat Jesus Christus am Kreuz getan. Ich will nur betonen, alle diese Dinge, die heute wir betonen in Gemeinden, sind eine Folge davon, ob jemand neugeboren ist, ob jemand wirklich ein Christ ist oder nur den Namen trägt von Jesus Christus. Ich möchte niemanden verursachen. Aber es ist wichtig, dass jeder von uns für sich selbst eine Standortbestimmung macht, wo stehe ich eigentlich, was für eine Beziehung habe ich zu Jesus Christus. Gilt sein Wille oder mein Wille in dem Leben? Vielleicht darf ich mal das so sagen, warum Jesus Christus überhaupt gekommen ist. Er ist deswegen gekommen, um die Herrschaft Gottes in einer abtrünnigen, sündigen, abgefallenen Menschheit, rebellierenden Menschheit wiederherzustellen. Das wird nicht alles sein, sondern in einer kleinen Auswahl in den Leuten, in den Menschen, die ihn annehmen. Darum geht's. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Alles, was außerhalb der Herrschaft Gottes und Jesu Christi ist, ist verloren, ewig verloren. Das müssen wir uns auf die Zunge zergehen lassen. Der Apostel Paulus sagt in dem großen Kapitel, 1. Korinther Kapitel 15, folgendes, das Kapitel der Auferstehung von den Toten, dass Jesus auferstanden ist. Er sagt, dass Jesus Christus am Ende das Reich oder die Herrschaft dem Gott und Vater übergibt, wenn er, Jesus Christus, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan und entfernt hat. Dazu ist Jesus Christus gekommen, um jegliche fremde Herrschaft, die Herrschaft der Sünde, des Bösen, der Welt, in seinem Volk wegzutun, zu eliminieren und die Herrschaft Gottes einzuführen. Ja, bei diesen Gleichnissen geht es darum, um diese Herrschaft Gottes in dem Menschen. Und er sagt uns, wie das anfängt und wie das sich entwickelt. In dem ersten Gleichnis, in den Versen 3 bis 9, das Gleichnis von dem Sämann. Das Wort Gottes wird gesät, das Evangelium wird verkündigt. Und dann sehen wir, wie die Reaktion dazu ist. Es gibt vier Arten vom Boden, von Erde, wie ein Bild des menschlichen Herzens, ein Bild von mir und wie wir als Menschen reagieren zu dem Evangelium, zu der Verkündigung des Wortes Gottes. Und drei davon, von diesen Sorten der Erde, lassen keinen Zugang des Wortes Gottes in ihrem Leben. Nur eine bringt Frucht. Alles andere bringt kein Ergebnis. Das heißt, es entsteht keine geistliche Erneuerung, keine Wiedergeburt. Die Menschen werden nicht zu neuen Menschen, die ihr zentrales Anliegen ist, Jesus zu lieben, Gott zu lieben und Jesus nachzufolgen. In dem zweiten Gleichnis, das wir auch besprochen haben, wird hier zu dem guten Samen ein schlechten Samen hinzugeführt. Es entsteht Verwirrung. Und das ist das Frappierende dran. Diese zwei Samen sehen total ähnlich, verblüffend ähnlich zur Verwechslung. Man kann es nicht unterscheiden. Das ist so wie gefälschtes Geld, das gut gefälscht ist. Aber erst am Ende, wenn die Frucht ansetzt, kann man das erkennen. Bei der einen gibt es Frucht, bei der anderen gibt es keine Frucht. Und der Unterschied, sagt Jesus, wird kommen am Ende, wenn er zurückkommt als König und Richter, und dann wird eine ewige Trennung zu diesen zwei Sorten geben. Ja, heute wollen wir das dritte und vierte Gleichnis betrachten, und ich lese dazu die Verse 31 bis 35 von dem 13. Kapitel Matthäus Evangelium. Matthäus Kapitel 13, ab Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er vor ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist er größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Wir sehen hier das unvorstellbare Potenzial des Wortes und des Lebens Gottes. Darf ich mal das so sagen? Gottes Wort und Gottes Leben überwinden alles. Wir haben zwei Gleichnisse hier der Gegensätze. Aus ganz kleinen, unscheinbaren Anfängen wird etwas Großes. Das sind sozusagen siamesische Zwillinge, die zwei Gleichnisse, die miteinander zu erklären sind. Aus kleinen Dingen, unscheinbar, entsteht großartige Dinge. Also ich möchte zunächst anfangen mit Vers 34, Jesus redet in Gleichnisse. In Vers 34 heißt es: Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Gleichnis ist eine bildliche Sprache, genommen von dem alltäglichen Leben des Volkes hier. Galiläa ist ein fruchtbares Land. Das ist etwas, was alle Tag ein, Tag aus sehen. Das Gleichnis von dem Sämann, das Gleichnis von dem Unkraut. Und interessant ist, dass die Jünger fragen ihn: Warum redest du jetzt plötzlich in Gleichnissen? Und in Vers 10 lesen wir: Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und wir haben letztes Mal gesagt, dass im Kapitel vorher haben die Leiter des Volkes Jesus in einer drastischen, bösartigen Weise abgelehnt, indem sie sagten, er treibt böse Geister aus mit Hilfe von Satan. Und nach diesen hat Jesus angefangen, in Gleichnissen zu lesen. Jetzt die Folge ist folgendes. Wenn ein Mensch Jesus Christus und das Wort Gottes bewusst und beharrlich ablehnt, wird er nichts mehr verstehen von dem, was Jesus sagt oder was die Bibel sagt. Warum die Bibel oft für uns als Christen langweilig ist, hängt teilweise damit, dass wir manchmal sehr eigenwillig leben und ungehorsam sind. Wenn ich in Sünde in meinem Leben bewusst toleriere, werde ich die Bibel nicht verstehen, werde ich die Bibel langweilig finden und werde das nur als eine Pflichtlektüre machen, weil ich weiß, ein Christ muss die Bibel lesen. So, und dann gibt es einen anderen Grund, warum also Jesus in Gleichnissen geredet hat. Wir lesen in Vers 35, damit erfüllt würde, ich lese nochmal die zwei Verse, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmenge und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen ist. Das ist auch eine Erfüllung der Heiligen Schrift, das war der Plan Gottes, das war vorgesehen. Das ist ein Zitat vom Psalm 78. 78 ist von einem Mann, der hier ein Prophet genannt wird, auch im Alten Testament. Er war Asaf, ein Sänger, und hat einige Psalmen uns hinterlassen. Er war ein Zeitgenosse von König David. Und es geht um diese Geheimnisse, das ist etwas, was nicht offensichtlich ist, des Reiches der Himmel. Und das ist etwas, was vor Grundlegung der Welt verborgen war, sagt er hier. Und Paulus redet davon, dass das Geheimnis, was eigentlich mit Jesus geschehen, mit der Berufung der Gemeinde, nicht bekannt war im Alten Testament, höchstens angedeutet. Und er schreibt an die Epheser, mir, der Apostel Paulus, ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben in dem Brief geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Und jetzt kommt es, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht mitgeteilt worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also Jesus sagt, dass das eine Erfüllung gewesen ist. Und es geht jetzt hier um die Thematik dieser beiden Gleichnisse. Es geht um die Herrschaft Gottes im Leben von Menschen. Das erste Gleichnis. Das Gleichnis von dem Senfkorn. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Eine bekannte Pflanze in Galiläa, nördlich von Palästina. Senfkorn hat einen Durchmesser von etwa 1 Millimeter. Es gibt schwarze und weiße Körner. Daraus wurde Öl gemacht. Das wurde als Gewürz verwendet. Uns sind die Körner, also die Senfkörner, bekannt. Wir essen gerne Senf mit Wurst. Und man findet Senfkörner auch in Gewürzgurken, in den Gläsern von Gewürzgurken. Jetzt, die Kritiker der Bibel sagen, ja, der Senfkorn ist nicht das Kleinste. Im 18. Jahrhundert etwa hat man hier im Westen entdeckt Samen, die kleiner sind. Und dann diese Bibelkritiker haben gesagt, ja, die Bibel stimmt nicht, das ist falsch, was Jesus sagte, oder die Bibel ist falsch überliefert. Aber das Problem ist ganz einfach zu lösen. Er redet von den Samenkörnern in der damaligen Zeit in seinem Land in Palästina. Ich weiß nicht jetzt, ob die noch kleinere Samen dort haben. Möglich. Es ist immer so, diese Bibelkritiker, ich weiß nicht, beobachten wir uns selbst. Ich beobachte mich, ich sage, Mensch, ich bin Gott mehr oder weniger misstrauisch. Und die Bibel misstrauisch. Und man stiftet einen Zweifel an die Genauigkeit, dass die Bibel das Wort Gottes und dass sie genau ist. So, und was geschieht mit diesem Senfkorn? Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Aus diesem kleinen, unscheinbaren Samenkorn entsteht ein riesiger Strauch. Man hat Sträucher in Israel bis zu 4 Meter, also erlebt und gesehen. Und das ist erstaunlich. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass so ein kleiner Samenkorn sowas produziert? Und das ist ganz einfach. Das liegt in den Schöpfungsgesetzen, in der Erbanlagen, in dem genetischen Code, wenn wir fremde Wörter verwenden, neue Wörter, dass in diesem Samenkorn versteckt ist. Alles ist drin. Und deswegen entsteht so ein riesiger Strauch von 4 Meter. Und das ist ein Wunder der genialen Schöpfung Gottes. Der Mensch hat sowas bisher nie gemacht. Er übernimmt die Sachen von der Schöpfung, missbraucht sie eventuell und er gebraucht sie. Aber sowas hat der Mensch noch nicht gemacht. Und wenn man die Schöpfung nimmt, die Welt, Pflanzenwelt, die Tiere, den Makrokosmos, muss man wirklich staunen, mit welcher Präzision, mit welcher Genialität, mit welcher Intelligenz dies alles gebaut ist und geschaffen worden ist. In der Parallelstelle in Markus Kapitel 4 wird erzählt von dieser Wunder, von diesem Geheimnis des Reiches Gottes, aber auch von der Wunder der Schöpfung. Wir Menschen erleben das täglich und gehen daran vorbei, registrieren das gar nicht. Wir leben sogar davon. Ich lese mal Markus Kapitel 4, Vers 26. Mit dem Reich Gottes, sagt der Herr Jesus, ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft, wenn man sieht, und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selber aber nicht wie. Das wissen wir nicht, das nehmen wir an, das ist so, das hat Gott so gemacht. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Der Mensch bereitet den Boden und pflegt die Saat und das Wachstum kommt allein durch die Erbanlagen der Samen und ist einfach genial. Wir haben verlernt, diese großartige Wunder in der Schöpfung und im Alltag zu finden. Wir sind zu beschäftigt mit uns selbst und mit unseren eigenen Anliegen. Also der Mensch ist es so, ich beschreibe das so, man redet von Umwelt, von Natur, aber das ist Gottes Schöpfung. Wir profitieren und leben von allen diesem Wunder der Landwirtschaft. Gleichzeitig überheben wir uns, verleugnen die Existenz Gottes und lästern über ihn noch. Es ist ein Widerspruch in sich selbst. Und es heißt hier, die Auswirkungen, dass die Vögel des Himmels kommen und nisten darin, in diesem großen Strauch, das aus dem kleinen Senfkorn entstanden ist. Manche Ausleger denken, das ist weil ein Zeichen für den Bösen, für Dämonen. weil die Rede ist von Vögeln, die in dem ersten Gleichnis als dämonische Mächte also bezeichnet werden. Und das ist verständlich. Aber die in dem ersten Gleichnis rauben die Vögel das Wort Gottes, während jetzt die Dämonen weichen, dass die Herrschaft und das Reich Gottes. Wir lesen zum Beispiel von Babylon, dieses antichristliche System, religiös, wirtschaftlich und politisch, das gegen Gott und gegen Jesus gestellt ist, in Offenbarung Kapitel 18, dass die Dämonen sich dort in diesem gottlosen System sich eingenistet haben. Aber ich denke, dass es nicht so ist, obwohl man tendiert, das so zu denken. Was Jesus damit sagen will, ist Folgendes. Wenn das Evangelium verkündigt wird, wenn wir als Christen, als Gemeinde mit Jesus Christus leben und ihm gehorsam sind und Zeugnis von ihm ablegen, wird die Welt und unsere Umgebung profitieren. Und wir lesen im Buch Daniel da von dem großen König Nebukadnezar, der babylonischen König Nebukadnezar, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Er hat die ganze Erde, damalige Erde, beherrscht und darüber regiert. Und es heißt von ihm in Daniel Kapitel 4, dass er wie ein großer Baum verglichen wird, in denen die Vögel genistet haben. Und es ist klar, wenn ein Land Ruhe schafft unter den Völkern, dann können sie gedeihen. Gucken wir mal alle die Länder, wo es Krieg gibt. Denken wir in Deutschland an die Vergangenheit, an die Zerstörung. Gut, und Tatsache ist, dass das Evangelium und die Mission der Welt sehr vieles gebracht haben, Gutes gebracht haben. Also ich denke an die vielen Schulen, an die vielen Universitäten, an die vielen Krankenhäuser weltweit von Christen, von Missionaren also aufgebaut worden sind. Also wenn ich mich selber betrachte, unsere Familie, ich bin in einer christlichen Schule gegangen, meine Geschwister haben an einer Universität von einem Missionar gegangen, eine sehr gute Universität bis heute. Und wir übersehen oft diese Auswirkungen des Evangeliums. Das ist, was eigentlich Jesus will sagen, dass die Vögel des Himmels kommen und nisten. Das ist ein gewisser Schutz. Und alle profitieren, alle Menschen profitieren, wenn das Evangelium verkündigt wird, abgesehen von dem ewigen Wert, dass man gerettet wird. Denken wir auch, liebe Freunde, an die Stellung der Frau, wie das durch das Evangelium verändert worden ist. Und wie die Frau geachtet wird und ihre Stellung zum Beispiel bei uns im Westen im Gegensatz zu Ländern, wo das Evangelium völlig abgelehnt wird. Man denke an die Würde des Menschen. Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kommt deswegen, weil die Bibel sagt, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen worden. Das kommt nicht von ungefähr. Natürlich wird das heute nur gesagt, die Würde des Menschen, aber oft, besonders in Drittländern, wird die Würde des Menschen nicht beachtet, aber auch in ersten Ländern, wo Kriege geführt werden und Menschen umgebracht werden. Und denken wir an Jesus Christus selbst, diese unscheinbaren Anfänge, in einem Stall geboren, in einer Krippe gelegt als Kind, in dem verachteten Nazareth aufgewachsen, verachtet und verfolgt, wie der Prophet Jesaja, er hat es auf den Punkt gebracht in dem großen Kapitel über den Knecht Gottes. Der Knecht Jahwes wuchs ja vor ihm wie ein Schößling, also wie eine kleine Pflanze, die man übersieht. aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir ihn hätte ansehen mögen. Und kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gehabt hätten. Er war verachtet und gemieden von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ja, wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, sodass wir ihn für nichts geachtet haben. Und schließlich, wir sehen hier die Kleinigkeit. Am Kreuz wieder als Verbrecher gekreuzigt und stirbt dort am Kreuz. Und doch steht er auf aus den Toten. Und heute, abgesehen von dem Namen nach, er hat über 1 Milliarde Menschen, die sich bei seinem Namen nennen. Es gibt unzählige Menschen, auch heute und damals, die ihn lieben. Es gibt Märtyrer, die für ihn gestorben sind. Und wir sehen die Auswirkungen von diesem unscheinbaren Jesus von Nazareth, der verachtet und gemieden von Menschen. Und ähnlich, sagt Jesus, ist das mit dem Reich Gottes, mit diesem Samenkorn, das gesät wird. Auch die Christen, die 12 Jünger, die waren keine gebildeten Leute, die waren nicht reich, die waren arme Fischer und sonst irgendwelche Berufe haben sie ausgeübt. Und auch die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten, nach 300 Jahren haben sie Rom, das große Imperium Rom, durch ihr Zeugnis, durch ihr Leben, durch ihre Liebe für Jesus Christus, haben sie Rom erobert. Und ich denke, dass Jesus will uns mit diesem, und seine Jünger, mit diesem Gleichnis ermutigen. Er will Folgendes sagen, wer zu ihm gehört, wer wirklich wiedergeboren ist, eine neue Schöpfung geworden ist, ist zum Sieg prädestiniert und vorgesehen. Und der Apostel Johannes formuliert das so, das müssen wir wirklich nochmal so vor Augen führen, denn alles, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Jesus Christus hat seinen Nachfolger den Sieg, den vollen Sieg geschenkt. Unser Glaube an Jesus Christus muss alles überwinden. Das liegt in der Genetik des Wortes Gottes und des Lebens Christus, genau wie den Samenkorn, die überwindet alles. Genauso wie Jesus auch überwunden hat. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir müssen uns fragen, besonders wir uns, die wir Christen nennen, ehrlich und sachlich fragen, wie stehe ich eigentlich zu Jesus Christus? Auf welche Seite bin ich? Auf meine oder seine Seite? Erfahre ich diesen Sieg in meinem Leben als Christ oder unterliege ich? Wo ist diese Kraft der Auferstehung? Wo ist das, was Jesus uns verheißen hat? Wie Gideon sagte, wo sind diese Wunder, diese Macht, von denen wir gehört haben? Und wir müssen unbestechlich sein bei dieser Beurteilung. Wir dürfen nicht einfach wollen, dass wir gut dastehen in unseren eigenen Augen, sondern in den Augen des Herrn. Und das zweite Gleichnis vom Sauerteig ist ähnlich. Also ich lese, ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also ich denke, das ist auch von dem Alter genommen. Ich bin überzeugt, dass Jesus als Kind hat unzählige Male gesehen, wie seine gottesfürchtige und liebe Mutter Maria gebacken hat, Brot gebacken hat. Und was erstaunlich ist in dieser, ist die riesige Menge. Also diese drei Maß sind ungefähr 40 Liter. Vielleicht hier die Experten können uns sagen, für wie viele Personen das ist. Ich schätze vielleicht 100 Personen. Vielleicht könnt ihr mir nachher das aufklären. Der Gedanke dahinter ist, so etwas Sauerteig, einfach durchsäuert das Ganze. Ein wenig Hefe bringt das ganze Teig zum Guten. Übrigens, wir lesen auch im Alten Testament, dass Sarah, die Frau Abraham, auch genau dieselbe Methode verwendet hat. Die hat auch drei Maß Mehl genommen. Und hier wieder kann man denken als Christ, und ich muss sagen, ich habe oft mit dir darüber nachgedacht, dass man das etwas Bösartiges, weil Sauerteig wird hauptsächlich verwendet in einem negativen Sinn, in einem Einfluss vom Bösen. Die Kinder Israel müssen zu dem Passa den ganzen Sauerteig räumen. Aber das war ein Bruch in dem Leben, vom alten Leben zum neuen Leben. Paulus sagt das auch in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Aber viele Opfer oder die meisten Opfer durfte man kein Sauerteig dazu tun. Aber hier ist das Erstaunliche, war für mich auch erstaunlich, als ich hier mich vorbereitet habe, dass es Opfer gibt, also 3. Mose Kapitel 23, wo Gott Sauerteig in die Opfer verlangt. Das ist erstaunlich. Und ich sage das deswegen, weil wir sollten wirklich das Wort Gottes überlegen, was hier gesagt wird. Was will Jesus uns sagen? Und das kann verwirren und es kann sehr viele Zeit, Jahre brauchen, bis wir zur Klarheit gelangen. Also ich denke, es geht hier darin um die Auswirkung des Sauerteigs, dass der Sauerteig erfasst das Ganze. Und jetzt gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Bei dem Samenkorn kann man sichtbar das Wachstum sehen, während bei dem Sauerteig ist das intern, das geht intern vor. Man kann nichts Äußeres wahrnehmen, dass etwas also entsteht, außer dass der Teig vielleicht größer wird. Aber wichtig ist, dass das sehr wirksam ist und dass der Einfluss von dem Sauerteig also durchdringt den ganzen Teig. Und ich will Folgendes sagen, wenn wir wirklich Christen sind, ich gehe davon aus, dann müsste das Leben Jesu Christi in meinem und in deinem Leben irgendwie wirksam sein. Intern, nach innen und nach außen. Oder? Was meint ihr? Okay, also dann sind wir uns einig. Und das ist, was Jesus hier sagt. Und das ist nicht etwas, was wir selber bewirken und machen können, sondern Jesus sagt, bleibt in mir. Wir müssen uns konzentrieren, nicht dieses und jenes zu tun, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir in ihm bleiben, dass wir erfahren, was er am Kreuz für uns gemacht hat, wie umfassend sein Sieg ist. Nicht nur die Sündevergebung. Und er sagt, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Das ist die genetische Code des Lebens Jesu Christi. Er bewirkt das, was er von uns verlangt. Er bewirkt diese Frucht. Es ist kein Krampf, es ist keine Anstrengung. So wie Nietzsche sagte, die Christen müssten etwas erlöster aussehen, aber sie sehen sehr verkrampft aus, sage ich in meinen eigenen Worten. Und das stimmt, wir müssen ihm Recht geben, wir müssen auch etwas kritisch gegenüber uns selbst, aber nicht sinken in Verzweiflung. Und der Apostel Paulus sagt Folgendes, ich bin mit Christus gekreuzigt. Kennst du das? Weißt du, dass du mit Christus gekreuzigt bist? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt, was ich jetzt im Fleisch als Mensch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und wir hören hier von dem Lied, was wir vorhin gehört haben, der mich geliebt hat und sich für mich, für dich hingegeben hat. Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, dass diese Verse nicht so leicht sind für euch. Das Wort Gottes, man muss graben, um zu den Schätzen im Wort Gottes zu kommen. Jesus will uns, mich und dich, ermutigen mit diesen zwei Gleichnissen. Wie oft sind wir als Christen sehr entmutigt, oder? Wir haben mächtige Feinde gegen uns. Ein unsichtbarer Feind, den wir nicht sehen, aber der mächtig ist. Der war der zweithöchste, der erste oder der höchste Geschöpf von den Engeln. Der ist unsichtbar. Der kann wirken und wir wissen nicht, wie er das macht. Wir sind so naiv, so blind oft für die unsichtbare Welt. Wir leben in einer Welt, das von dem Bösen regiert wird. Jesus sagt, dass Satan ist der Fürst dieser Welt. Er hat es im Griff. Und sie führt uns vor Augen immer Werte vor, die keine Werte sind, sondern Unwerte, mit denen nennen wir uns zerstören. Und wir wollen dazu greifen. Wir kommen immer wieder in der Versuchung, diese Werte anzunehmen, oder? Oder seid ihr immun? Vielleicht bin ich der Einzige hier, der so empfindet. Und letztlich kommt noch, und das ist ein großes Problem, dass die Sünde, Singular, als Prinzip in uns als Christen, als wiedergeborene Christen noch ist. Und diese Sünde will die Herrschaft über uns haben. Vorher waren wir ihr unterworfen, waren Sklaven der Sünde. Sie verdunkelt unser Verstand. Und wir haben so mächtige Feinde und deswegen will Jesus uns ermutigen und seine Jünger auch ermutigen. Ich fasse es zusammen. Alles, was in mir und was außerhalb mir von mir ist, ist gegen mich gestellt. Wie ich das hier aufgezählt habe. Und Jesus sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus will uns ermutigen und er sagt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr erleben, dass ihr auch Sieger, wie ich auch Sieger geworden bin. Und Paulus sagt, in unvorstellbar schwierigen Verhältnissen, unter Verfolgung, unter Verleumdung, angesichts des Todes, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Das ist das normale Christenleben. Wir sollten Sieger. Wir sollten wachsen und gedeihen wie die Senfkorn. Und wie der Sauerteig muss unser Einfluss sein nach außen und nach innen. Ich wiederhole, was der Apostel Johannes wie er das formuliert hat, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Möge Gott uns dahin führen. Amen.